Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Er muss auf jeden Fall unparteiisch auftreten. Also es gilt von vornherein nicht, wenn der für eine Mannschaft ist am Anfang vom Spiel, der muss quasi immer fair bleiben. Und auch wenn jetzt eine Mannschaft gewisse Aktionen bringt, die dem Schiedsrichter vielleicht nicht gut gefallen, muss er trotzdem neutral bleiben.
Fairness und sicheres Auftreten.
Ein Schiedsrichter sollte gut reden können und sich auch durchsetzen können, auch bei den Spielern.
Er sollte auf jeden Fall neutral sein, nicht voreingenommen und fair. Ja, objektiv, Spaß daran haben, nicht irgendwie sich negativ ausdrücken oder respektlos.
Dass er ein sicheres Auftreten hat auf jeden Fall und beide Mannschaften natürlich gleich behandelt, egal wie viel da Ausländer spielt oder ob jetzt ein bisschen näher an dem einen Verein ist, einfach das souveräne Auftreten hat und aber auch vielleicht ein bisschen Humor mitbringt und ein bisschen mal Lockerheit reinbringt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96.6. Heute wieder mal mit einem Studio-Talk. Mein Name ist Maximilian Schwab. Ja, gerade bei der Straßenumfrage konntet ihr schon mal erahnen, um was es heute geht. Nämlich um die Themen Schiedsrichterei und Fair Play im Fußball. Zu Gast bei uns heute ist Jonathan Wolde. Herzlich willkommen, Johnny.
Vielen Dank, Maximilian. Ich freue mich, hier zu sein.
Aktuell, Johnny, pfeifst du Oberligaspiele und assistierst in der Regionalliga, der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Und außerdem arbeitest du noch hauptberuflich bei einer Versicherung. Das ist noch nicht alles. Du leitest die Schiedsrichterabteilung des SV Bohnlandens, deines Heimatvereins, und engagierst dich auch noch für den Schiedsrichternachwuchs. Wie muss man sich im Nachwuchsbereich der Schiedsrichterei das vorstellen? Wie alt sind da denn die Jungs und Mädchen? Wann fangen sie an?
Also in der Regel fangen sie an mit dem 14. Lebensjahr. Also dort starten sie dann mit dem Neulingskurs und dort geht der Weg dann hoffentlich steil nach oben mit reichlich Spielen. Dann wird man natürlich auch betreut, man hat Paten und dort sieht man dann auch, ob ein Schiedsrichter ein Talent mit sich bringt. Und der eine früher, der eine braucht etwas länger, aber insgesamt kriegen sie dort die beste Unterstützung, beste Förderung, um am Ende ihren Weg selber sich zu definieren.
Gibt es da Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen, wenn die anfangen?
Nein, die Learningskurse sind ganz, ganz normal, beide Geschlechter mit dabei. Jeder hat die gleiche Chance, jeder kriegt die gleiche Unterstützung. Wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn auch Frauen oder auch Mädchen sich für den Job oder für dieses Hobby interessieren. Von daher gibt es da keine Unterschiede.
Ja, viele Kinder wollen vielleicht auch mal später Fußballspieler oder Spielerin werden. Ab welchem Zeitpunkt hast du dich dann für die Schiedsrichterei entschieden?
Ich habe mich für die Schiedsrichterei entschieden mit dem, aus meiner Sicht, 16. Lebensjahr. Also nicht mit 14, wie sonst alle anderen auch, weil ich nebenher selber Fußball gespielt habe und dann durch einen von meinem besten Freund, dem sein Vater, der hat sich dann für mich eingesetzt, dass ich mal ein Freundschaftsspiel leite und so kam es 1:1, dass ich dann am Ende mich dann auch noch für den Neulingskurs angemeldet habe bzw. angemeldet wurde.
Also ist das sozusagen dein Urereignis, wie du reingerutscht bist in die Schiedsrichterei?
Genau.
Du hast dich ja auch schon... Ja, oder Schiedsrichter an sich ist ja auch momentan vielleicht ein Nachwuchsproblem. Ne? Man hört es ja immer wieder in der Schiedsrichterei, dass es zu wenige gibt. Warum ist es so?
Das können viele Gründe sein. Unter anderem, klar, spricht man oft von Gewalt an den Sportplätzen oder auch unterschiedliche Hobbys. Natürlich die Corona-Zeit war natürlich ein Thema, wo viele andere Interessen gefunden haben. Aber eins muss ich sagen, durch das Jahr des Schiedsrichters, letztes Jahr, haben wir eine deutliche Anstieg an neuen Schiedsrichtern. Von daher sehen wir dort den richtigen Weg. Aber man muss natürlich viele Maßnahmen ergreifen, um die Schiedsrichter nicht nur bei Laune und bei Stange zu halten, sondern auch gleichzeitig an dem schönsten Hobby aus meiner Sicht der Welt dran zu bleiben.
Was für Maßnahmen wären das?
Beispielsweise Unterstützung, indem man bei Spielen auch mal vorbeischaut, im Rahmen der Wertschätzung, im Rahmen der Schiedsrichtererhaltung dort auch ein Feedback abgibt oder sie auch mal für gewisse Spiele, die sie gepfiffen haben oder für die Anzahl an Spielen einfach auch mal nicht nur lobt, sondern auch einfach auch das anerkennt, ehrt und dort einfach dem Schiedsrichter das Gefühl gibt, dass man zu der Familie gehört und dass er oder sie im richtigen Hobby unterwegs ist.
Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, 2023 war das Jahr der Schiedsrichter ausgerufen vom DFB, haben ja Profis wie Anton Stach oder Nils Petersen noch Amateurspiele geleitet unter der Aufsicht von Dennis Altekin, genau. Profi-Bundesliga-Schiedsrichter. Was hältst du von solchen Aktionen?
Ich fand die Aktion letztes Jahr super, insbesondere auch, dass es von oben nicht nur gelebt wurde, sondern auch umgesetzt wurde. Und das hat man auch gemerkt, bis unten Richtung Amateure, dass da einfach die Unterstützung voll da war und dass wir einfach auch an den Sportplätzen die gewisse Unterstützung von den Vereinen bekommen haben. Und man merkt, dass da ein Wandel da ist, der braucht sicherlich. Aber ich bin mir sicher, dass die Schiedsrichterei auch mittelfristig, langfristig einer der schönsten Hobbys weiterhin bleiben wird. In der Hoffnung natürlich, dass die Gewalttaten auf den Sportplätzen sich natürlich minimieren. Aber das kann man leider heutzutage nicht hervorheben oder zumindest prophezeien.
Vorhin hast du ja auch gesagt, du hast selbst gekickt, gerade wie eben Anton Stach oder Nils Petersen. Wie wichtig ist es für jemanden, wenn man Schiedsrichter werden möchte, dass man früher mal selber als Spieler auf dem Feld gestanden ist, gerade Stichwort Perspektivwechsel?
Aus meiner Sicht war das immens wichtig, da man recht schnell erkennen konnte, wo geht der nächste Ball hin. Also die Passwege konnte man sehr früh erahnen. Man konnte erahnen, was für ein System spielt die Mannschaft. Und insbesondere, man konnte auch das Gefühl entwickeln, wie geht man mit den Spielern um, auch vor allem unter der Perspektive, dass man selber als Spieler vielleicht auch impulsiv, emotional war. Also von daher war das aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Erfahrung und hat mich natürlich auch in meiner eigenen Laufbahn unterstützt.
Ja, jetzt bist du ja schon eine Weile dabei als Schiedsrichter, hast auch schon Regionalligaspiele assistiert. Was war aus deiner Sicht das wichtigste, größte Spiel, was du mal begleitet hast?
Also ich muss sagen, ich habe mega geile Erfahrungen gesammelt. Unter anderem hatte ich Spiele wie beim SSV Elversberg zweimal in der Regionalliga bei 14 Spielen, die ich hatte in der Regionalliga. Oder aber auch beim FSV Frankfurt gegen Kickers Offenbach war eine mega tolle Erfahrung, die wir da gemacht haben. Aber vor kurzem, die Erfahrung würde ich immer in Erinnerung bleiben, war Kickers Offenbach vor 4.500 Zuschauern hinter mir. Insgesamt über 5.000 Zuschauer, die bei dem Spiel aktiv waren. Das waren Erfahrungen, die bleiben immer in Erinnerung.
Fußball ist ja eigentlich auch ein Millionengeschäft. Ein Haifischbecken, wenn man so will. Der Weg nach oben ist oft steinig und hart. In der Bundesliga kann es sich dann aber auch lohnen als Schiedsrichter. 70.000 Euro verdient man da im Schnitt. Ist aber dennoch kein Vergleich zu den Trainern oder Spielern an sich. Wie ist es bei dir? Also du hast ja ordentlich Druck auch, aber steht es im Verhältnis, was du dann als Entgelt kriegst?
Ehrlich gesagt muss ich dazu sagen, ich mache das mir aus Spaß und Freude und nicht aufgrund des Geldes, weil oft sagt man auch, wenn man es wegen dem Geld macht, dann würde man das sicherlich nicht in der Länge machen, weil die Relation passt da in dem Moment natürlich nicht. So oft muss man sagen, zwischen der Liga, wo man unterwegs ist und dem, was man bekommt. Aber ich sehe da auf jeden Fall einen Weg, dass es hoffentlich sich da bessert. Und wie gesagt, die Freude steht im Vordergrund.
Ja, also ich kenne es halt von ganz unteren Ligen, dass man als Schiedsrichter ein Benzingeld kriegt oder so. Wie ist es bei dir? Ist es dreistellig? Also muss jetzt nicht genau sagen, aber dass man sich ungefähr vorstellen kann, in welchem Bereich man sich da bewegt.
Also es ist in der Oberliga so, man kriegt ganz normal, wie die gesetzliche Thematik ist, die 30 Cent pro Kilometer. Hm. Und dann gibt es halt eine Aufwandentschädigung je nach Spielklasse. Die unterscheidet sich, sag ich jetzt mal, von der Bezirksliga Richtung Oberliga oder Regionalliga. Und da ist jetzt wohl dieses Jahr eine Spesenerhöhung ein Thema, beziehungsweise wird kommen. Wie genau das aussieht, wissen wir noch nicht. Also von daher kann ich dazu nichts genauer sagen. Aber man kann sagen, dass man in der Oberliga Anfang im Dreistelligen unterwegs ist. Aber in Relation zu den Mannschaften oder zu den Spielern ist natürlich das nicht das Gleiche.
Ja. Ja, also wenn man jetzt in andere Länder schaut, zum Beispiel in Spanien, wenn du da in der Liga pfeifst, kriegst du pro Spiel 4.200 Euro zu einem Pauschalgehalt von 12.500 Euro im Monat als monatliches Grundgehalt. In Deutschland ist es ja wesentlich weniger. Führt das dann auch dazu, dass es in Deutschland vielleicht weniger professionell ist, wenn man pfeift?
Ich finde, wenn wir uns den deutschen Fußball oder all die Schiedsrichterei anschauen, ist es extrem professionell, wie man aktuell unterwegs ist. Auch jetzt unter anderem, wenn man eine eigene DFB-Schiri GmbH jetzt hat Und ich finde, da geht man schon sehr gute Wege, hat gute Konzepte, man entwickelt sehr viele Sachen. Also ich, aus meiner Sicht sehe ich da schon gute Professionalität, vor allem im Württembergischen Fußballverband. Da ist man schon weiter als andere Verbände, so ist mein Eindruck. Aber sicherlich gibt es da auch noch Potenzial nach oben.
Wir haben ja vorher schon gehabt, das Thema Leistungsdruck. Aber Grafati sagt dir vielleicht auch was, ne? Ist ein Negativbeispiel in dem Fall. Findest du dann so ein Gehalt als angemessen, um diesen Leistungsdruck zu entschädigen?
Also ich kann es jetzt in den oberen Bereichen so ganz genau nicht sagen. Ich muss mich dann eher im Amateurbereich begeben. Aber sicherlich ist es schon mal super, dass es da eine Festgehalt eingeführt wurde für die Schiedsrichterei. Weil schlussendlich gibt es auch den einen oder anderen, der es als Profi macht und auch hauptberuflich. Von daher finde ich da schon mal die richtige Ansatz gewählt. Sicherlich kann man da noch auf jeden Fall im monetären Bereich was tun, aber das sind Themen, mit denen sich der DFB auseinandersetzen muss.
Ja, jetzt haben wir schon einiges zu deinem bisherigen sportlichen Lebensweg erfahren können. Darum, sein eigenes Leben leben zu können, geht es auch im Song Live Your Life von T.I. und Pop-Ikone Rihanna aus dem Jahr 2008. Danach versuchen wir mal etwas über deinen Schiedsrichteralltag zu erfahren. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. You're gonna hey. Be hey. The shining star. That's right. Fancy clothes, okay. Fancy car. Hey. Let hey. Me see. We're gonna go far, cause everyone knows hey. Who you are. Rihanna, let's get it. So live your hey. Life. Hey. 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 You steady chasing that big bar, just live hey. Your life.
Say ignore them till they fade away. Amazing they are great, but after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. You'd still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege, how much I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yay and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area that's shaded gray. I'm west side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make away. Not move away, cause they afraid. I brought back to the hood, and all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the K's away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. You're gonna be the shining star. And the swagger of a college kid, allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate, but still a grabber by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler tip. If that don't work and all us fails, then turn around and follow tip. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing them checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we?
Got everybody watching what I do. Come walk in my shoes and see the way I'm living if you really want to. Got my mind on my money and I'm not going away. So keep on getting your paper and keep on climbing. Look in the mirror and keep on shining. Ain't got no time for no hate, just live your life.
Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute bei uns zu Gast ist der Fußballschiedsrichter Jonathan Woldey. Johnny, jetzt wollen wir mal etwas über deinen Alltag als Referee erfahren. Zuallererst, wie bekommst du Schiedsrichterei und Beruf, Vollzeitberuf unter einen Hut? Ist ja beides zeitintensiv.
Absolut. Da ist es grundsätzlich so, ich bin im Außendienst tätig und bin dann auch viel unterwegs, beziehungsweise kann mir die Termine selber legen und versuche dann in den freien Zeiten auch gerne mal mitten am Tag mein Training zu gestalten, um dann natürlich zum Wochenende topfit zu sein.
Wie sieht so eine Vorbereitung dann auf ein Spiel bei dir aus? Gibt es da ganz spezielle Methoden? Wie bereitest du dich davor?
Grundsätzlich bereite ich mich frühzeitig, also 2-3 Tage davor, auf das Spiel vor, indem ich mir natürlich möglichst alle Berichte von den jeweiligen Mannschaften zu mir ziehe und mir die auch dann anschaue. Nehme dann auch Kontakt mit meinen jeweiligen Assistenten auf, die dann bei mir eingeteilt sind, und anschließend versuchen wir möglichst alle wichtigen Informationen hierbei zu nutzen, um dann rechtzeitig am Spielort vor Ort zu sein, uns nochmal die Rahmenbedingungen, den Spielort anzuschauen, uns nochmal auszutauschen, uns nochmal zu motivieren, um dann natürlich spätestens mit dem Anpfiff höchst konzentriert bis zum Schlusspfiff da zu sein.
Ja, gerade vielleicht mit dem Stichwort Digitalisierung als Trainer auf hohem Niveau, habt man ja oft eine Videoanalyse davor, macht ihr sowas auch, gerade vielleicht um Spieler rauszupicken, wo man weiß, sie gehen vielleicht aggressiver in den Zweikampf rein, die sind vielleicht schnell, da muss ich früher loslaufen?
Also grundsätzlich so ist es, oder grundsätzlich für mich das Thema, wenn ich die Möglichkeit habe, das Spiel zu kriegen, und das versuche ich meistens über die Mannschaften zu bekommen nach dem Spiel, dann schaue ich mir das Spiel an, schaue mir die wichtigsten Szenen an, schicke das auch meinen Assistenten, um einfach da nochmal eine Selbstreflexion, wie aber auch eine Reflexion mit den Kollegen zu machen, um sich dann stetig weiter zu verbessern. Denn schlussendlich sage ich immer, die Nachbereitung ist die beste Vorbereitung aufs nächste Spiel.
Jetzt hast du ja schon ein paar Mal über deine Assistenten geredet. Wer ist denn normalerweise in so einem Schiedsrichterteam drin? Wie viele Personen sind das?
Also es ist unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel auf meiner, es sind Assistent 1 und Assistent 2. Der Zweier kommt aus meiner Gruppe. Da habe ich ein festes Team, die ich mir ausgesucht habe. Und der Assistent 1 wird in der Oberliga zentral vom Verband eingeteilt, sodass hier stetig ein Wechsel stattfinden kann. Von daher stelle ich mich da immer drauf ein, auf jegliche Herausforderung. Aber meistens oder in der Regel ging es bisher immer gut. Und da bin ich auch froh drüber, weil die Assistenten gut qualifiziert sind und auch wirklich in der Liga auch sehr gute Leistungen abliefern.
Also es ist quasi so ein halbfestes Team, wenn du einen von zwei Assistenten schon aussuchen kannst. Genau. Wie ist da die Aufgabenverteilung dann im Spiel? Also wenn du jetzt Hauptschiedsrichter bist, die anderen Linienrichter, was machst du da?
Also grundsätzlich ist für mich immer A und O, wir sind ein Team. Wir gehen auf den Platz als Team und verlassen den Platz als Team. Und grundsätzlich, klar, ich bin derjenige, der die Verantwortung trägt, aber meine Assistenten haben die gleiche Aufgabe, indem sie mich unterstützen in ihren Bereichen, also auf ihrer jeweiligen Seite, und sei es im Abseitsbereich oder aber auch bei Foulspielen oder im Disziplinarbereich. Aber am Ende ist es so, wir gehen nach 19 Minuten vom Platz und müssen mit unserer Leistung zufrieden sein, unser Bestes geben. Und für mich steht immer das Team im Vordergrund und nicht ich als Person.
Wie fit muss man denn eigentlich dann sein als Schiedsrichter? Also ich habe schon gesehen, als Bundesliga-Schiedsrichter gibt es oft Trainingslager, auch vor ganz großen Turnieren. Wie hältst du dich da fit?
Also grundsätzlich sagt man ja, in der Liga, wo man unterwegs ist, so oft sollte man auch trainieren. Also als Beispiel in der Oberliga wäre es ja in dem Fall 4-mal. Das ist natürlich mit dem Beruf nicht ohne, aber das ist mein Ansporn, 4-mal die Woche zu trainieren, um dort fit zu bleiben. Heißt jetzt Intervalltraining, sei es jetzt aber auch Fitnesstraining. Also da gibt es dann für mich einen Trainingsplan, den ich versuche auch umzusetzen. In der einen Woche funktioniert es, in der anderen Woche funktioniert es nicht. Aber am Ende ist es immer das Ziel, so fit zu sein, dass man dem Spiel 100% mitgehen kann und am Ende auch in der 90. Minute von der einen Seite zur anderen Seite sprinten kann.
Hast du dich schon mal verletzt beim Spiel?
Ja.
Hast du dich schon mal verletzt?
Ich habe mich mal verletzt, kann mich sogar noch daran erinnern. Das war in einem Verbandsligaspiel in Holzhausen. Da habe ich mir beim ersten Sprint schon, habe ich schon in Richtung Muskelfaser was gespürt. Und schlussendlich war es dann im zweiten dann am Ende vorbei. Und dann musste ich leider in der 70. Minute für mich dann sagen, den Schritt, es geht nicht mehr. Was natürlich wehgetan hat, weil das Spiel insgesamt gut lief. Aber dann hat es mein Assistent übernommen und der hat es dann bravourös zu Ende gemacht.
Unterstützt dich dann der Verband auch, gerade wenn du eine schwerwiegendere Verletzung hast?
Absolut, ja? Absolut. Da bin ich auch dankbar dafür und insbesondere mein ehemaliger Mentor, der auch eine eigene Physiopraxis hat. Mit dem habe ich da immer sehr eng gearbeitet und habe möglichst viel versucht, an meiner Verletzung zu arbeiten und wenn es geht, voll gesund wieder auf den Platz zu kommen, was einmal länger gedauert, einmal weniger, aber am Ende hatte ich die volle Unterstützung.
Jetzt möchte ich noch gerne wissen, was ist deine Schiedsrichterphilosophie? Also es gibt ja unterschiedliche Varianten, wie man pfeift, ne? Lange Leine oder hart durchgreifen, wie sieht es bei dir aus?
Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der gerne großzügige Linie fährt, aber es ist immer abhängig davon, sagt man immer so schön, wie die ersten 15 Minuten im Spiel verlaufen. Das sind immer die Zeit, die für den Schiedsrichter den Maßstab vorgibt. Ich finde es wichtig, ein Spiel zu lesen und von daher kann man das pauschal nicht sagen, aber ich bin gerne ein Freund, der auch mal den Mannschaften den Spielfluss wahrt, um einfach möglichst das unsere Aufgabe im Hintergrund zu bleiben.
Hast du Schiedsrichter-Vorbilder dann?
Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich Vorbilder kann man in der Form so nicht sagen. Man hat immer ein Vorbild vor sich, sei es jetzt ein Dennis Eitekin oder aber auch Leute wie Björn Küpers aus der Niederlande. Aber ich sage immer, für mich ist immer der ein Vorbild, der auf dem Platz das Spiel leiten möchte, der die Schiedsrichterei lebt. Weil schlussendlich, wir sind alle eine Familie und versuchen das Beste zu geben.
Hast du dich dann auch schon mal mit einem Bundesliga-Schiedsrichter austauschen können oder sogar schon mal mittrainieren können?
Absolut. Ich habe einmal die Woche, gibt es bei uns beim VfL Stuttgart ein wöchentliches Schiedsrichtertraining, was von Martin Pedersen, dem Bundesliga-Schiedsrichter, geleitet wird. Dort kommt man natürlich regelmäßig in Austausch, aber auch früher, wenn man gemeinsam mit Spielen unterwegs ist oder auch Aktivitäten oder Veranstaltungen. Also mit Martin Pedersen oder auch mit Asmir Osmanagic, ehemaliger Drittliga-Schiedsrichter, ist man in regen Austausch und die sind auch gewillt, dort einfach uns zu unterstützen und einfach dort den Austausch zu generieren oder zu veranlassen.
Wenn du jetzt mal so überlegst, was war jetzt bisher deine schönste Erfahrung auf dem Platz als Schiedsrichter?
Ich würde sagen, die schönste Erfahrung ist, wenn man auf dem Spielfeld ist, die Mannschaften mit einem zufrieden sind dankbar sind, dass man da ist und vor allem sich nach dem Spiel bei dir bedanken für deine gute Spielleitung und man sich dann, was ich immer wichtig finde, auch in der dritten Halbzeit sich zusammensetzt, ob man jetzt über einen gewissen Fehler spricht oder ob man zusammen bei einem Bierchen zusammensitzt. Aber am Ende geht es darum, dass man beide oder die Mannschaften wie auch der Schiedsrichter das gleiche Hobby ausüben, den Fußball. Und das ist, finde ich, immer das Schönste, wenn man dann einfach gemeinsam dann auch noch die Zeit nutzen kann.
Also mehr so das Allgemeine, nicht ein konkretes Spiel bei dir?
Nee, weil ich bin froh, dass ich eigentlich so gut wie bei jedem Sportplatz vorbeigehen kann und die Leute freuen sich, dass ich komme, wie auch ich freue mich, dort zu sein. Und das ist immer das Schönste, wenn die Mannschaften oder die Vereine dich mit Freude empfangen.
Wenn du jetzt dann überlegst, was war deine schlimmste Erfahrung bisher?
Meine schlimmste Erfahrung, das ist eine gute Frage, hatte ich mal, mit meinem 18. oder 19. Lebensjahr, wo ich einen Spielabbruch hatte, bei einem Kreisliga-B-Spiel, wo ich tätlich angegangen wurde und Glück hatte dementsprechend in der Situation. Das war ein Moment, wo ich recht schnell versucht habe zu vergessen und auch für mich gesagt habe, wegen sowas höre ich nicht auf, meinem Hobby nachzugehen. Das ist unter anderem jetzt ein Beispiel, wo ich jetzt mal so sagen kann.
Ja, man hört, Jonathan Wolde hat als erfahrener Unparteiischer also die Licht- und Schattenseiten des Fußballschiedsrichterdaseins erlebt. Nachher tauchen wir dann nochmal tiefer in die hässlichen Abgründe des Beautiful Games ein. Jetzt gibt's aber erstmal was auf die Ohren. Und zwar Referee, gerappt von Caleb Mitchell und John Keith aus dem Jahr 2021.
Spazzing every day, the gimmicks for the cash grabbing. I just drop classes like a bad habit. This way, heavy, everyone to laugh at them. I'm from where they up with 4 pounds. Hungry body blowing, I ain't talking. Hashtagging, went through hell and back and came back. Laughing, hit a kid a game. I'm a trash bag, I'm on my. I need a pins on my hand when I show up. I know that you know that I know that you know. As we slide through the van, we go up. I'm dull up, I'm part of a moonlight departure. Rush out of my demons, they ain't get the best of me. Stock going up, now they tryna invest in me. Double me shoving, yeah, he got the recipe. Ayy, ayy, bad love, we ain't even left. Tell him to give it a rest. I call the
a shot like a ref. Tell him to give it a rest. Ay, bad like we ain't even left. I caught a shot like a ref.
Dummy! I do not wanna talk or leave him lying and chalking in a talk to Abba. We don't do a lot of politicking, that's what politicians. Cataracts and block the vision. Y'all don't see the difference between the one that live it and the one that's living. First he say he with it, then he show up timid. No, we gotta live it, feeling froggy, rivet. Go ahead, leap. Ayy, where is he at? Bringing it smoke like a package of lunch in the tag. I could have the whole game done if I ever stop playing relaxed. In fact, I pin vintage on my jacket. They put they go on the map it. Y'all picked a rap as a hobby. You should have picked out a casket. Damn!
Ayy, bad lover, you ain't even left. Tell him to give it a rest. I caught a shot like a ref. Tell him to give it a rest. Ayy, bad lover, you ain't even left.
So, da sind wir wieder zurück mit Fußballschiedsrichter Jonathan Woldey bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Als dunkelhäutiger Spielleiter ist Diskriminierung beim Fußball kein Fremdwort für Johnny. Ein Problem, das bis in die höchsten Spielklassen zu beobachten ist. Der DFB verwies hierzu auf Nachfrage auf den offiziellen Drei-Stufen-Plan, den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in einer akuten, diskriminierenden Situation anwenden sollen.
Im Profifußball wenden wir den Drei-Stufen-Plan an. Stufe 1, Spielunterbrechung und Stadiondurchsage. Stufe 2, die Mannschaften und das Schiedsrichterteam verlassen das Spielfeld. Es wird eine erneute Stadiondurchsage veranlasst. Stufe 3, sollten die Diskriminierung und rassistischen Äußerungen nicht enden, wird das Spiel abgebrochen. In den unteren Ligen gibt es oft nicht die Möglichkeit, Durchsagen zu veranlassen. Trotzdem ist es extrem wichtig, direkt zu reagieren.
Nach dem Spiel ist es wichtig, den Diskriminierungsfall detailliert zu dokumentieren. Das hilft den Sportgerichten, die Situation einzuordnen und zu bewerten. In jedem Landesverband gibt es eine Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle. Die helfen den Betroffenen ebenfalls weiter.
Das waren die Referees Dennis Eitekin und Katrin Rafalski. Auf der Straße gehen die Meinungen zu diesem Thema nochmal deutlich auseinander.
Das war die jetzt vorhin vom DFB. Glaube ich, dass das einen Wert hat und funktioniert. Das Spiel dann abzubrechen, zeige jetzt mal in der Bundesliga oder bis Regionalliga, oder wo es viele Zuschauer sind. Da sind ja durch ein paar Einzelne, sind die ganzen Zuschauer gestraft und Spieler eigentlich auch. Ich meine, heutzutage kannst du viel mit Video machen in den Stadions und so und würde die einfach suchen dann und rausziehen. Aber Spiel jetzt abbrechen oder so würde ich machen. Ja, also ich würde Spiel laufen lassen und klar, wenn sie dermaßen ausartet, wenn es keine Ausschreitungen gibt.
Also ich würde nicht zustimmen. Kommt auf an natürlich, wie, in welchem Ausmaß das ist, wenn es jetzt wirklich so Handgreiflichkeiten sind. Natürlich schauen, dass man irgendwas dagegen macht und sonst halt dagegen reden, soweit man es halt kann.
Auf jeden Fall direkt meine Meinung sagen, dass es nicht geht und mich auch für die Person, die dann beleidigt wurde oder rassistische Kommentare abbekommen hat, auf jeden Fall einsetzen. Es ist halt schon wichtig, dass man respektvoll mit anderen Menschen umgeht.
Alleine kann man wenig machen, wenn das so eine Masse ist. Eigentlich sollte das absolut ein Tabu sein, also nicht toleriert werden und auch nicht so tun, als wenn nichts passiert wäre.
Man sollte sich da nicht so einen großen Kopf drüber machen, weil wenn man jetzt zum Beispiel als Schiedsrichter da steht und die Fans schreien da irgendwas rein, dann sollte man da nicht so drauf eingehen, sondern sich eher aufs Spiel konzentrieren. Und vielleicht im Nachhinein dann die Leute vielleicht ein paar rauspicken und gucken, dass die ihre Strafe sozusagen bekommen. Weil eigentlich geht es ja nicht, im Öffentlichen sowas zu machen dann.
Ja, Johnny, jetzt wollte ich dich mal fragen, hast du schon mal diskriminierende Erfahrungen als Schiedsrichter gemacht?
Ja, habe ich. Ich bin froh drüber, dass ich das früh in meinen ersten Jahren gemacht habe, um einfach auch dort die Erfahrungen zu sammeln. Das hat sich jetzt Gott sei Dank eingestellt. Die gibt es immer noch, die Leute, die da diskriminierend unterwegs sind. Aber ich sag, man muss die Möglichkeit dabei nutzen, den Drei-Stufen-Plan einmal als Weg zu nehmen oder die Leute direkt anzusprechen.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was hältst du persönlich von dem Drei-Stufen-Plan des DFBs? Hast du den schon mal eingesetzt?
Selber habe ich noch nicht eingesetzt, nein. Also in der Oberliga gab es jetzt die Thematik noch nicht. Und ich bin auch froh darüber, dass es in der Regionalliga auch noch nicht gab. Und ich halte ihn für sinnvoll, absolut, um einfach die Eskalationsstufen hierbei zu nutzen. Ich bin ein Freund, wenn ich irgendwo mal vor Ort bin und bei einem Schiedsrichter zuschaue und ich kriege sowas mit, dann spreche ich die Person direkt an, um einfach dort möglichst deeskalierend zu wirken.
Du hast ja gesagt, dass der Vorfall, als du noch jung warst, war in den unteren Ligen. In den unteren Ligen ist es ja oft manchmal auch so, dass wenn der Platz jetzt wirklich nicht der neueste ist, dass uns gar keine Stadiendurchsagen möglich sind zu machen. Wie bist du dann da vorgegangen?
Ich habe in dem Moment, es war sogar noch ein Relegationsspiel, glaube ich, habe ich das Spiel unterbrochen und habe den Spielführer zu mir geholt und habe auch gesehen, woher das kam und habe den Spielführer darum gebeten, diese Spieler zu entfernen oder diese Zuschauer in dem Fall zu entfernen, bevor ich das Spiel erstmal komplett abbrechen werde. Und dahingehend wurden die dann von den Ordnern abgenommen und hierbei, Gott sei Dank, konnten wir das Spiel dann fortsetzen.
Wie schaffst du es dann, in solchen Situationen ruhig zu bleiben? Ich meine, es geht ja gegen deine Person.
Eine gute Frage. Ich bin dankbar, dass ich die Schiedsrichterei als Hobby habe, weil ich konnte mich dort in der Persönlichkeit weiterentwickeln. Früher war ich da sicherlich einer, der dann emotionaler reagiert hat. Ich denke mir in dem Moment, der Klügere gibt hierbei nach und ich gebe gar nicht die Möglichkeit, dass ich hierbei aus mir rauskomme. Von daher versuche ich es möglichst ruhig zu bleiben und das sachlich zu lösen. Denn wieso soll ich der Person so den Raum geben?
Wie sehr beschäftigt dich dann ein solcher Vorfall auch nach dem Spiel?
Klar macht man sich darüber Gedanken, so oft muss man sein und hinterfragt sich, in welcher Gesellschaft leben wir heutzutage. Jedoch versuche ich möglichst das zeitnah von mir wegzukriegen, denn es sind einzelne Fälle, es sind einzelne Personen und die sollen ja das Hobby oder vor allem den Spaß hierbei nicht wegnehmen.
Bundesliga-Schiedsrichter Dennis Aytekin legt ja gerne mal nach dem Spiel auch als Techno-DJ auf. Hast du da auch so ganz spezielle Varianten, um dich da wieder runterzuholen?
Ich finde bei sowas wichtig, dass man mit engsten Freunden, engsten Personen drüber spricht, was da vorgefallen ist. Oder halt auch mal mit Freunden einfach was unternimmt, um möglichst sowas von sich wegzukriegen. Aber so Methoden, so wie jetzt wieder Dennis Aytekin, habe ich jetzt in der Form nicht. Ich gehe dann halt dann lieber mal dann mit Freunden mal was trinken und versuche mich dann halt aus der Aktion wegzubringen.
Ja, in dem Drei-Stufen-Plan kommt ja dann auch vor, dass man nach dem Spiel die Vorfälle im Spielbericht belegen soll. Hast du das dann auch schon mal gemacht nach so einem Vorfall und was genau kommt dann da rein?
Also wir haben dort einen einheitlichen Spielberichtsbogen als Formular und das kann man dann chronologisch von oben nach unten ausfüllen. Ist eine PDF-Datei und die wird dann im DFB-Net als Dokument hochgeladen, sodass man dort auch die Vorfälle dokumentieren kann, auch chronologisch dokumentieren kann und auf der Grundlage kann das Sportgericht dann sein Urteil fallen.
Was sagst du zu den Meinungen in der Straßenumfrage, dass ein Spielabbruch gerade die Falschen bestrafen würde?
Schwierig, denn wenn man einerseits keinen Spielabbruch verursacht oder zumindest dafür sich einsetzt, dann bleibt ja diese Diskriminierung bestehen und man macht dagegen nichts. Also versucht man dadurch etwas zu erreichen. Gleichzeitig finde ich, kann man, ich weiß, im großen Stadion ist es schwierig, die betroffenen Personen, wenn man das mitbekommt, direkt ansprechen und möglichst versuchen, das in der Form zu lösen. Aber das ist heutzutage nicht möglich. Also von daher, wenn es anders nicht möglich ist, dann muss man leider diesen Drei-Stufen-Plan so bis zum Ende konsequent nutzen.
Würdest du dir dann manchmal vielleicht auch mehr Zivilcourage wünschen, also beispielsweise bei der Täteridentifizierung dann, dass aus dem Zuschauerblock dann klar und deutlich gesagt wird, wer jetzt hier was gesagt hat?
Das eine ist natürlich das Thema Mut, ob man die Zivilcourage hat zu sagen, hey, lass den Mist oder hey, lass das bitte, das hat hier nichts zu suchen. Das wäre natürlich super, aber heutzutage ist es nicht selbstverständlich, dass man einen gegenüber anspricht. Wenn das passieren würde, würden wir viele Probleme ohne den Drei-Stufen-Plan lösen.
Geschieht so eine Diskriminierung in den unteren Ligen auch häufiger? Du hast ja gesagt, bei dir hat es angefangen, als du jung warst und jetzt aktuell in der Oberliga ist es eigentlich nicht mehr.
Absolut nicht. Da haben die Vereine auch, muss ich sagen, ihre Zuschauer und auch ihre Angehörigen, Vereinsangehörigen im Griff. Ich habe jetzt mitbekommen, es gab wohl in der Oberliga jetzt bei einem Oberligaspiel einen Vorfall. Ich war nicht mit dabei, ich habe es nur erfahren, wie gesagt. Aber ansonsten muss ich sagen, in den Ligen, wo wir unterwegs sind, da ist es wirklich reibungslos und da ist echt eine Vorbildlichkeit wird hier gelebt.
Kannst du dir vorstellen, warum das vielleicht so ist, dass es in den unteren Ligen häufiger vorkommt? Weniger Überwachung oder weniger Professionalität auch bei den Ordnern?
Das Thema ist, je weiter runter man geht, desto weniger Leute findet man auch, die unterstützen, sei es Ordner, sei es Leute, die vor Ort sind, die auch dann, wenn was sein sollte, reagieren können. Von daher in den unteren Ligen, je weiter runter es geht, desto schwieriger wird es. Da ist ja auch immer mehr der Spaß im Vordergrund und weniger die Professionalität. Von daher wird es da halt auch schwierig, und überhaupt Schiedsrichter zu finden, wenn man halt auch die Anzahl an Schiedsrichtern nicht hat. Also von daher ist das ein schwieriges Thema.
In der Premier League hat Ende 2023 Samuel Anderson zum ersten Mal seit 2008 als Dunkelhäutiger wieder als Schiedsrichter eine Partie geleitet. In Deutschland gibt es in den beiden Bundesligen bisher keinen einzigen dunkelhäutigen Schiedsrichter. Macht da fehlende Repräsentation so ein Problem schlimmer?
Aus meiner Sicht sollte er nach Leistung die Leistung im Vordergrund stehen. Und wenn ein Schiedsrichter, egal ob er dunkelhäutig, egal ob er aus einer anderen Herkunft ist, seine Leistung abruft, dann hat er da oben auch zu stehen. Klar wäre es schön, würde mich natürlich mega freuen, wenn es einen geben würde da oben. Aber ich finde, das sollte nicht ein Grund sein, um dagegen vorzugehen.
Kannst du dir den Grund vorstellen, warum es aktuell keinen dunkelhäutigen Bundesliga-Schiedsrichter gibt?
Die Frage kann ich so nicht beantworten, tue ich mich schwer. Es gibt ja den einen oder anderen in der dritten Liga, der dort aktiv ist und hoffentlich auch den Weg nach oben schafft. Das würde mich natürlich sehr freuen. Aber Fußball ist ein Leistungsprinzip und der es schafft, der steht da oben. Und ich hoffe natürlich, dass es irgendeiner mal schaffen wird.
Hast du dir dann auch mal überlegt, nach so einem rassistischen Vorfall, diskriminierenden Vorfall, die Pfeife an den Nagel zu hängen?
Hatte ich nie die Gedanken, weil ich sage, ich gebe den Menschen nicht die Möglichkeit, mein schönstes Hobby kaputt zu machen. Von daher war für mich immer klar, ich werde der Schiedsrichterei immer treu bleiben.
Was wünschst du dir dann für die Zukunft des globalen Fußballs vielleicht noch in Sachen Diskriminierung und Rassismus?
Eine sehr gute Frage. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen noch mehr miteinander das schönste Hobby gestalten und auch genießen und weniger das Thema Rassismus, Diskriminierung im Vordergrund steht. Denn schlussendlich macht es den Fußball kaputt. Und wir haben ja nur einen Zweck und einen Wunsch, sondern das ist das Thema Fußball. 90 Minuten Spaß, Freude. Und das wäre das Schönste, wenn das passieren würde.
Kannst du nochmal zusammenfassen, was dich wirklich motiviert, dann weiterzumachen?
Ein Spiel zu leiten zwischen zwei Mannschaften, die Spaß und mit Leistung und Freude dabei sind. Und einfach die Freude vor allem mit der Gemeinschaft, die Schiedsrichterfamilie, die drumherum sind, denn da sind Freundschaften entstanden und ich bin dankbar, dass ich das Hobby angefangen habe und immer noch aktiv bin, denn aus meiner Sicht gibt es kein schöneres Hobby wie die Schiedsrichterei und von daher bleibt meine Motivation auch zum heutigen Stand immer erhalten.
Der Wunsch, in einer perfekten Welt frei von Diskriminierung, Ausgrenzung oder Kriegen zu leben, ist kein neuer. Bereits 1971 besang John Lennon in seiner Ballade Imagine diesen Traum. Da hören wir jetzt erstmal rein, ehe wir uns dann nochmal mit der Thematik der Schiedsrichterinnen im Fußball befassen.
To do nothing to
John Lennon mit Imagine. Jetzt sind wir aber wieder zurück hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Und im nächsten Block wollen wir uns mal mit Fußballreferee Jonathan Wolder über das Thema Schiedsrichterinnen unterhalten. Ist ja immer wieder von der Frauenquote in der Politik und in der Arbeitswelt zu hören. Aber wie ist es in der Schiedsrichterei? Kennst du persönlich Schiedsrichterinnen?
Ich kenne einige, vor allem die mich auch begleitet haben in meiner bisherigen Laufbahn. Und auch gute, wirklich sehr gute Freundschaften entstanden sind, die wir weiterhin aktuell leben. Von daher bin ich froh, auch diese Schiedsrichterin kennengelernt zu haben.
Hast du schon mal mit einer Schiedsrichterin zusammen gepfiffen, ein Spiel geleitet?
Ja, das ist jetzt etwas länger her, aber ich hatte auch die ein oder andere Spiel mit einer Schiedsrichterin, mit der ich auch aktuell auch eine Freundschaft pflege. Und ich bin dankbar auch, dass ich, wie gesagt, die Möglichkeit bekommen habe.
Wie war da die Zusammenarbeit? Gab es da Unterschiede, wie wenn du mit Männern pfeifst?
Absolut nicht. Oftmals sagt man ja auch, wenn man eventuell impulsiv ist, dass eine Frau einen auch etwas runterholen kann und ihn da ein bisschen unterstützen kann. Von daher war das aus meiner Sicht bisher eine gute Erfahrung. Und genau, und die, mal gucken, vielleicht auch mal wieder vorkommen kann.
Bibiana Steinhorst-Webb war als erste Frau Schiedsrichterin in der Bundesliga bis 2020. Kannst du dir vorstellen, dass eine Frau in den nächsten Jahren vielleicht wieder Spiele leiten kann in den Bundesligen?
Ich sag mal, wie vorhin auch, Leistungsprinzip, wenn sich die Frau das verdient hat, wieso nicht? Die Bibiana Steinhaus hat sich das verdient und das hat natürlich in der deutschen Bundesliga für positive Erlebnisse gesorgt. Und wir haben ja unter anderem in der dritten Liga die eine oder andere Schiedsrichterin. Natürlich würde ich mich umso mehr freuen, wenn es eine WV-Schiedsrichterin bis nach oben schafft. Wir haben ja zwei Frauen-Bundesliga-Schiedsrichterinnen und es wäre schön natürlich, wenn sich der eine oder andere für die oberen Ligen qualifizieren würde.
Ja, warum gibt es eigentlich so wenig Schiedsrichterinnen? Ich habe gelesen, dass nur ca. 2% der beim DFB registrierten Schiedsrichter Frauen sind. Warum ist es so?
Schwierige Frage oder auch herausfordernde Frage. Ich sehe es jetzt bei uns im Württembergischen Fußballverband, dass dort in der Frauenförderung viel gemacht wird, viel aktiv genutzt wird, indem man auch die Schiedsrichterin begleitet. Ich sehe es ja auch vor allem in meiner Nachwuchsförderung im Verband, dass ich auch die eine oder andere Schiedsrichterin dort sehe. Von daher sehe ich da, glaube ich, einen positiven Weg, sicherlich herausfordernden Weg. Aber ich hoffe, dass da auch die Zahl an Schiedsrichterinnen nach oben geht.
Dann ist es ja auch meistens so, dass dann diese Schiedsrichterinnen auch nur Frauenspiele leiten. Hat das was mit Autorität und Respekt zu tun?
Absolut nicht. Ich kenne jetzt unter anderem Schiedsrichterinnen, mit der ich letztes Jahr auch unterwegs war. Die pfeift in der Regionalliga. Oder aber auch Schiedsrichterinnen, die in der Verbandsliga unterwegs sind oder auch in der Oberliga. Also von daher sage ich, wenn die Leistung passt, die Schiedsrichterin in der Spielklasse, wie der Mann auch performen kann, dann wird auch zukünftig in den oberen Ligen, wie jetzt in der dritten Liga, weitere Schiedsrichterinnen unterwegs sein.
In England pfeift ja seit Ende 2023 Rebecca Welch in der Premier League. In Frankreich Stéphanie Frappart in der Ligue 1, war sogar bei der WM dabei, hat Deutschland beim Ausscheiden gegen Costa Rica begleitet. Ist da Deutschland und die Bundesliga wieder hinterher?
Kann ich schwer beurteilen, weil ich in der Materie nicht drin bin. Ich denke, dadurch, dass jetzt in der dritten Liga es mehr Schiedsrichterinnen gibt mit Perspektive, glaube ich, dass da vielleicht auch der Weg dann nach oben da ist. Aber wie gesagt, da muss die Leistung auch passen.
Was müsste sich vielleicht ändern, vielleicht gerade in der Jugendarbeit, dass mehr Mädchen Schiedsrichter werden wollen?
Die Frage ist halt eher dann aus den Vereinen, dass da viel, viel mehr kommen muss, dass die Vereine viel mehr Schiedsrichterinnen oder viel mehr interessierte Schiedsrichterinnen melden, die vielleicht im Fußball nicht vorankommen, aber die Möglichkeit in der Schiedsrichterei haben und dann die Möglichkeit kriegen, durch Patenschaft, durch enge Begleitung den Weg nach vorne zu kriegen, weil bei uns im Württembergischen Fußballverband gibt es die Frauenförderung und ich glaube, da haben wir schon die besten Möglichkeiten. Man muss halt von den Vereinen viel, viel mehr fordern.
Sollte man da vielleicht auch spezielle Anreize setzen in der Jugendarbeit? Vielleicht auch ein höheres Entgelt dann?
Sie bekommen ja die Aufwandentschädigung wie der andere auch und auch die Kilometerpauschale. Von daher hat man da schon eine gute Basis. Man kriegt eine Patenschaft, man kriegt einen Coach an die Seite. Man hat jederzeit jemanden, mit dem man als Mentor telefonieren kann und auch die Spiele austauschen kann. Also die Konzepte sind da, die können weiterentwickelt werden. Es geht jetzt nur noch darum, dass halt die Schiedsrichterinnen hierbei mehr geben und auch entwickelt werden. Dafür sind halt wichtig, dass die Vereine und auch unter anderem das Drumherum einfach viel, viel mehr miteinander arbeitet.
Um genau solche starken Frauen wie Rebecca Welch, Stephanie Frappard oder auch Bibiana Steinhaus-Webb, die aufstehen und etwas verändern wollen, geht es auch im nächsten Song. Girl on Fire von R&B-Künstlerin Alicia Keys aus dem Jahr 2012. Da lauschen wir jetzt mal gemeinsam rein, bevor wir uns nochmal ein wenig über die kommende Heim-EM im Sommer 2024 befassen. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh. Girl, she's on fire. Wir sind immer noch auf der Wüstenwelle im Campusfunk Radio Mikro Europa mit Regionalliga-Schiedsrichter Jonathan Woldey. Zum Schluss jetzt ein Thema, bei dem wohl vielen Fußballfans das Herz aufgeht. Die bevorstehende Heim-EM im Sommer 2024. Ja, das ist ja das erste große Turnier seit 2006, das gänzlich in Deutschland ausgespielt wird. Wie bewertest du dieses Ereignis jetzt gerade vielleicht auch im Vergleich zum Sommermärchen?
Ich sag mal so, die Heim-EM, da freue ich mich wirklich sehr drauf, nach der 2006-EM, WM in dem Fall, die ich angeguckt hatte. Natürlich, die Deutschen sind sehr gespannt und eher pessimistisch wie optimistisch, was die deutsche Nationalmannschaft dieses Jahr zur Pötte bringt oder zumindest wie weit sie kommt. Aber ich bin guter Dinge, dass hoffentlich dieses Jahr wir eine gute, wirklich eine starke Heim-EM sehen von der deutschen Nationalmannschaft und insgesamt, glaube ich, wird die Organisation top werden.
Wie hast du vor, das Turnier dann zu verfolgen?
Ich hatte vor, mir Karten zu erobern oder zu holen über die UEFA, war jetzt leider zweimal nicht erfolgreich, aber ich gebe dabei nicht auf. Ich werde es mir entweder mit Public Viewing anschauen oder alternativ vielleicht im Stadion, wenn die Möglichkeit besteht.
Karten über den DFB als Schiedsrichter auf hohem Niveau hast du jetzt keine bekommen dann?
In dem Fall nicht, nein, gab es keine Chance.
Und Pfeifen dann im Stadion ist auch nicht?
Dafür gibt es dann die nominierten FIFA-Schiedsrichter, da bin ich natürlich weit weg davon.
Wie lange würde es dauern, bis du dann nominierter Schiedsrichter der FIFA werden würdest?
Wie du weißt, befinde ich mich aktuell in der Oberliga. Dazwischen sind einige Ligen und ich bin froh, in der Liga zu sein und auch in der Regionalliga als Assistent unterwegs zu sein. Von daher, jede Möglichkeit, die mehr dazukommt, bin ich dankbar und nehme sie gerne an.
Wenn du dann ein Spiel wählen könntest bei der EM, wenn du pfeifst, was wäre das?
Ich kann dir die Frage sehr einfach beantworten. Ich würde mich über jedes EM-Spiel freuen, in jedem Stadion. Also von daher würde ich mir kein Spiel direkt aussuchen. Klar wäre es natürlich schön, im Stuttgarter Stadion daheim zu pfeifen. Aber ich sag mal so, ich glaube für jeden wäre das ist ein absolutes Erlebnis.
Hast du dann vielleicht auch Zukunftspläne? Ich habe ja vorher schon mal ein bisschen angeteasert das Ganze. Willst du überhaupt mal bei so einem großen Turnier dann pfeifen, wenn du die Möglichkeit hättest? Ich meine, ist wahrscheinlich ein Kindheitstraum bei dir, aber andererseits ist es auch ein enormer Druck bei so einem Riesenereignis, dann die Pfeife im Mund zu haben.
Absolut. Man muss aber realistisch bleiben. Ich bin jetzt in einem gewissen Alter, wo natürlich der DFB sagt, man möchte Schiedsrichter, junge Schiedsrichter in die höheren Ligen entwickeln. Von daher ist das zu akzeptieren, vollkommen in Ordnung. Und ich bleibe da realistisch, dass der Weg ganz nach oben höchstwahrscheinlich oder man muss einfach realistisch bleiben, nicht mehr möglich sein wird. Aber man sagt immer, sagt niemals nie. Von daher, ich gebe mein Bestes, um einfach meinen weiteren Werdegang voranzutreiben.
Du hast ja gesagt, dass es wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, nach ganz oben zu kommen. Warum?
Ich bin jetzt 32 Jahre alt und der DFB hat ganz klar kommuniziert, dass sie Schiedsrichter im Alter von circa 25 Jahren in der Regionalliga bzw. Dritte Liga haben möchten. Von daher geht es da einfach um das Thema Nachwuchs, was vollkommen nachvollziehbar sein kann. Das eine ist natürlich das Thema jung, talentiert, das andere ist erfahren. Ich sage immer, die Mischung macht's aus. Von daher sehe ich bei mir den Werdegang absolut positiv und versuche das als Grundlage zu nehmen, um einfach weiterzumachen.
Dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Gerade läuft es ja bei der Nationalmannschaft nicht ganz so gut, das hast du ja schon angekündigt vorhin. Glaubst du, dass Nagelsmann da nochmal das Ruder rumreißen kann?
Ich hoffe es, dass er es umreißen kann, weil die Nationalmannschaft echt viel Potenzial mitbringt, viele junge Spieler mitbringt und eigentlich ein gutes Kollektiv ist. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Jahr eine Heim-EM sehen, wo die deutsche Nationalmannschaft auf jeden Fall die Gruppenphase bestehen wird. Und alles Weitere werden wir sehen, aber ich drücke der Nationalmannschaft die Daumen, dass es so weit wie möglich kommt. Denn in der EM im eigenen Land, da sollte man hoffentlich das Halbfinale als Ziel sich vornehmen.
Dann hoffen wir mal, dass es so weit geht. Zur Einstimmung hören wir jetzt noch einmal in Herbert Grönemeyers WM-Hit "Zeigt, dass sich was dreht" aus dem Jahr 2006 rein.
Decadabalontana, oh, we, 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 decadabalontana, und ewig warten. Es gibt keine Wahl und kein zweites Mal. Die Zeit bereit, nicht zu vertagen. Du fühlst, du träumst. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Du fliegst. Du fliegst.
So, wir sind immer noch auf der Wüstenwelle im Campusfunk Radio Mikro Europa. Und jetzt leider am Ende unseres Studiogesprächs mit Fußballschiedsrichter Jonathan Woldey. Johnny, ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute für die Zukunft und bedanke mich herzlich für das interessante Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch.
Vielen Dank, Maximilian, für die Einladung. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht und ich hoffe, dass dieses Interview den einen oder anderen motiviert, das Hobby, der schönsten Hobby der Schiedsrichterei erhalten zu bleiben oder auch dort zu beginnen. Und ich wünsche den Zuhörern auf jeden Fall einen wunderschönen Tag.
An den Reglern saß heute Valentin Sturm, Redaktion Ulrich Hegele. Diese und auch alle anderen Sendungen findet ihr zum Nachhören in der Mediathek auf der Homepage der Universitätsbibliothek.